Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees, ich bin Redakteur und Host dieses Podcasts, oder besser gesagt Host. Die Augen völlig zurecht überdreht jetzt Thomas Tschick, es ist unsere Weihnachtsfolge und damit bitte ich dich und euch um Verzeihung. Und Thomas, dich können unsere Zuhörer schon von einigen White-Collar-Crime-Folgen hier bei Delikt, aber auch von deinem satirischen Nachrichten-Podcast Maurer und Tschick. Thomas, grüß dich.
Servus, lieber David. Und ich muss gestehen, dieses Ho-Ho-Host, das werde ich mir natürlich jetzt auch zu eigen machen für unsere Weihnachtsfolge. Also falls Sie jetzt Ihren Christbaum noch nicht aufgeputzt haben und noch irgendwie akustische Untermalung brauchen und Weihnachtslieder Ihnen zu viel des Ganzen sind, Sie können am Ende dieser Episode natürlich erst reinklicken bei Maurer und Tschick. Das ist ein Satire-Podcast, den ich gemeinsam mit Thomas Maurer, Kabarettist, vielleicht bekannt von den Staatskünstlern, mache. Wir besprechen dort jede Woche, würde man sagen, das wichtigste Weltengeschehen. Und da kann man sich auch einiges anhören. Und dort bin ich der Ho-Ho-Host.
Ja, also große Empfehlung. Ich höre es, jeden Freitag erscheint es, unbedingt reinhören. Und für alle, die zum ersten Mal hier bei Delikt dabei sind, das läuft normalerweise etwas anders ab. Hier spreche ich ansonsten mit Kolleginnen oder Kollegen über jeweils einen Kriminalfall und dann auch sehr hintergründig und in die Tiefe gehend, weil die Kollegen eben diese Fälle für die Zeitung recherchiert haben und sich hier an die Geschichten, an die Recherchen, aber auch an die Gerichtsprozesse und das Ganze drumherum erinnern. Heute läuft das, wie gesagt, etwas anders ab. Es ist ein weihnachtliches Potpourri an kleineren steirischen und kärntnerischen Fällen. Nachdem ich mich als Steirer identifiziere, werde ich ein paar dieser Fälle vortragen. Und Thomas, du hast uns ein paar aus Kärnten mitgebracht, um uns heute das Warten aufs Christkind zu verkürzen. Aber zuvor möchte ich noch auf ein paar Fragen eingehen, die uns zu den letzten Fällen erreicht haben. Das will ich in unregelmäßigen Abständen hier bei zukünftigen Folgen so handhaben. Beginnen wir mit in falscher Sicherheit, wie ein Frauenarzt das Vertrauen tausender Patientinnen missbrauchte. Ja, in diesem Fall hat meine Kollegin Manuela Kalser von einem Villacher Frauenarzt berichtet, der Mitte der 90er Jahre tausende Krebsabstriche bei Untersuchungen zu Gebärmutterhalskrebs einfach nicht ins Labor geschickt hat. Und Alice kommentierte zu diesem Fall auf Spotify: Hab mit großem Interesse diesen Fall angehört. Für mich stellt sich die Frage, wie die Frauenarztpraxis organisiert war. Üblicherweise gibt es da OrdinationsassistentInnen, die Daten, Überweisungen, Befunde, der Patientinnen verwalten. Ich verstehe nicht, wie niemandem aufgefallen ist, dass keine Befunde einlangen. Ja, Alice, dazu habe ich noch einmal mit meiner Kollegin Manuela Kalser gesprochen und auch in unser Archiv geschaut. Zur Organisation der Praxis konnte ich da nichts finden und Manuela hat mir erzählt, dass seine Mitarbeiterinnen im Prozess keine Rolle gespielt haben, weil es für die Aufklärung der Tat keinen Unterschied gemacht hat. Der Frauenarzt war ja geständig und es gab tausende Abstriche als Beweis sozusagen. Offensichtlich gab es für das Gericht keinen Grund anzunehmen, dass der Mann nicht allein gehandelt hat. Also könnten wir hier nur spekulieren, wie das im Alltag konkret abgelaufen ist. Ja, ein weiterer Kommentar kam von Emmy zur Folge 15 Schüsse in Badersee, die Wunden spürt man bis heute. Waren beim Verfolgen des Täters noch andere Zivilisten im Umfeld? Und wenn ja, warum hat keiner außer dem Herrn aus Fähring geholfen? Hans Breitiger hat mir dazu gesagt, dass es außer den im Podcast genannten Zeugen nur einen Ohrenzeugen gegeben hat, der aber nicht unmittelbar am Tatort war. Ja, und dann hätte ich noch zur Pilotfolge unter Anführungszeichen von Delikt International ein paar Kommentare. Ja, wir haben darin über neuere Fälle aus aller Welt, also nicht aus Österreich oder der Steiermark und Kärnten, gesprochen. Und dieses Format ist bisher erst einmal erschienen und da wollte ich von euch wissen, ob euch dieses Format gefällt. Und eure Reaktionen waren sehr, sehr positiv. Leider ist es zeitlich schwierig. Ich werde mich bemühen, dieses Format in Zukunft nicht einschlafen zu lassen. Aber die normalen Fälle von Delikt haben auf jeden Fall Vorrang. Aber ich werde mich trotzdem bemühen, demnächst auch wieder einen Delikt International zu produzieren. Und damit komme ich schon zum Schluss von dieser Feedback-Runde, wo ich mich noch für die sehr netten und schönen Kommentare auf Apple Podcasts und Spotify bedanken möchte. Wir lesen die alle und das ist wirklich sehr motivierend, von euch direkt zu hören, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Aber jetzt geht's los, Thomas. Wir haben uns ja lange überlegt, was wir euch heute erzählen wollen. Eine Idee von dir, du bist ja Jurist, war klassische Weihnachtsfilme wie die Stirb langsam Reihe mit Bruce Willis oder Kevin allein zu Hause auf mögliche Delikte nach dem österreichischen Strafrecht abzuklopfen. Aber das würde den Rahmen hier sprengen, so wie John McClane seine Kontrahenten am unteren Ende des Liftschachts.
Oh, das war eine wunderbare Erinnerung an diesen sehr, sehr schönen Weihnachtsfilm, wie ich finde. Ja, und zugeben, es ist ja ein True Crime Podcast. Also wir dürfen da jetzt nicht das Format sprengen und ins Fiktionale reingehen. Es wird ja heute doch noch die eine oder andere Fiktion geben, weil wir auch über falsche Zeugenaussagen sprechen. Aber ich merke, ich bin schon dir zu früh ins Wort gefallen.
Ja, überhaupt kein Problem. Ich wollte eigentlich eh nur mal sagen, ich habe mir natürlich gewissenhaft, wie ich bin, diesen Film zur Recherche angeschaut. Es ist auch ein wichtiger Teil der Arbeit. Aber eben, wir haben uns jetzt entschlossen, wir schauen unser eigenes Archiv an und nicht jenes von Hollywood und haben einige Geschichten mitgebracht. Und wir beginnen, weil wir heute in Kärnten sind, mit einem Fall von hier. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe mir eine ganz wunderbare Geschichte rausgesucht, die ist bereits vor 11 Jahren geschehen, aber die hat mich schon damals fasziniert, weil es einfach mein Kollege Thomas Macher, der ist mittlerweile selbst in der Justiz gelandet, hat damals geschrieben, bissiger Polizist angeklagt. Und die Geschichte ist einfach mit tatsächlich sehr, sehr viel Wortwitz erzählt worden. Und hinterher muss man aber sagen, sie ist auch mit sehr viel Ernsthaftigkeit abgehandelt worden. Der Sachverhalt in kurzen Worten: Ein 55-jähriger Polizist soll auf der Weihnachtsfeier 2 Frauen in den Oberschenkel gebissen haben. Jetzt muss man sagen, das ist jetzt per se vielleicht schon mal irgendwie problematisch. Aber wie gesagt, der Mann ist Polizist. Es war jetzt nicht auch irgendwie eine polizeiinterne Weihnachtsfeier, sondern es war die Weihnachtsfeier des Supermarkts, in dem seine Gattin gearbeitet hat. Und die 2 vermeintlichen Opfer sollen Mitarbeiterinnen gewesen sein. Also sie waren Mitarbeiterinnen, sie sollen nur Opfer gewesen sein. Es gab dann tatsächlich auch im Gerichtsverfahren einen Gutachter, der hat sich nachher anhand der Bissspuren, die es fototechnisch dokumentiert gab, anschauen müssen, wie hat dieser Mensch sich überhaupt diesen Frauen nähern können, und hat er festgestellt, und das ist Zitat aus dem hinterher erfolgten Gerichtsprozess: Der Polizist muss sich kriechend den Frauen genähert haben. Und ich stelle mir das jetzt einfach nur sehr bildlich vor: Du bist da in einem Dorf, wo jeder jeden kennt, und da ist offenbar der Polizei. Gendarmen, also war damals kein Gendarm mehr, sondern eben der Dorfpolizist, und der kriecht dann dort auf der Weihnachtsfeier entlang und beißt dann 2 Frauen augenscheinlich irgendwie in den Oberschenkel. Das ist schon ein Wahnsinn, diese Vorstellung. Vor allem, ich will jetzt den Ort nicht noch einmal dazu wiederholen, weil, wie gesagt, der Fall ist 10 Jahre her, irgendwie hat man es mittlerweile überstanden. Aber das ist ein kompletter Irrsinn, sich das einmal vor Augen zu führen, dass eine Weihnachtsfeier so eskalieren kann, dass man sich das dann doch, ja, durchaus plausibel hält, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin seit 25 Jahren bei der Kleinen Zeitung. Wir haben auch ab und zu mal recht gute Weihnachtsfeiern gehabt, und wenn ich nicht früher heimgegangen bin, dann hat man auch später noch Leute erlebt, die sich nicht mehr nur ganz, sage ich jetzt mal so, auf einem Bein haben stehen können. Aber auf allen Vieren und dann noch irgendwen beißen, das war es halt nie. Und tatsächlich war sie in diesem Fall auch etwas komplexer, wie man dann eben ein halbes Jahr nach der Weihnachtsfeier im Gerichtsprozess gesehen hat.
Ja, was ist dabei rausgekommen?
Dabei ist rausgekommen, dass der Mann offenbar, wenn gleich eine gute Zähne hat, nicht gebissen haben kann, sondern dass die beiden Frauen, die vermeintlichen Opfer, mit der Filialleiterin einen Streit hatten und deswegen ihren Gatten dieses Vorfalls bezichtigt haben, und die haben dann selber in einem weiteren Prozess dann noch einmal eine Falschaussage kassiert. Mhm. Und der Mann, das muss man jetzt auch sagen, vielleicht war er irgendwie grantig oder so, aber er war nicht bissig, so wie wir es ursprünglich genannt haben. Jetzt möchte ich mal hören, ob auch in der Steiermark die Weihnachtsfeiern so exzessiv waren, dass irgendwie auf allen Vieren waren und sich da heraus vielleicht noch was ergeben hat.
Also zu den steirischen Weihnachtsfeiern, die ich erlebt habe, zu denen kann ich hier öffentlich nichts sagen, aber ich habe eine andere Geschichte mitgebracht, die auch um die Weihnachtszeit spielt, so wie alle anderen. Ja, und es geht dabei um einen Drogenfund, und damit bin ich auch schon bei der Überschrift von dieser Geschichte: Drogenfund nach Christbaumwurf in Graz. Das war am 10. Februar 2009, also auch schon eine Zeit lang her, von unserem Kollegen Rainer Prinzkeller übrigens. Drogenfund nach Christbaumwurf in Graz. Polizei entdeckte in einer Wohnung, aus der ein Christbaum geworfen wurde, eine Hanfplantage. Und der Kollege schreibt da: Die Werbespots einer schwedischen Möbelhandelskette hat sich in der Nacht auf Sonntag ein Student sehr zu Herzen genommen. Du weißt wahrscheinlich, um welches Möbelhaus es geht. Wie es in der Fernsehwerbung jedes Jahr nach Weihnachten vorgezeigt wird, warf der Mann gegen 3 Uhr früh seinen Christbaum einfach durch ein Fenster einer Wohnung auf der Glacierstraße. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr Fernsehen geschaut. Gibt es diese Werbung noch in der Zeit nach Weihnachten?
Das weiß ich nicht, aber ich habe mal in der Nähe vom Klassik gewohnt. Also ich bin froh, dass ich zu den Uhrzeiten selten unterwegs wäre, weil da wäre mir vielleicht auch irgendwie der Baum auf den Kopf gefallen.
Das hätte leicht sein können, aber das ist nicht passiert. Es hat Gott sei Dank nur das Dach eines geparkten Jeep Cherokee getroffen. Also dieser rund 2 Meter große Baum ist auf dem Dach dieses Autos gelandet und an dem Auto entstand ein Schaden von mehreren 100 €. Und als dann der Fahrzeugbesitzer knappe 2 Stunden später den Christbaum auf dem Auto entdeckte, da hat er gleich die Polizei gerufen. Ja, und die hat sich in dem Mehrparteienhaus, aus dem dieser Christbaum geflogen sein muss, dann auf die Suche nach dem Werfer gemacht. Und begonnen haben die Erhebungen im 3. Stock, da hat nämlich noch ein Licht in der Wohnung gebrannt, so ein ermittelnder Beamter. Und tatsächlich, der ausrangierte Weihnachtsbaum wurde genau aus dieser Wohnung, in der 3 Studenten in einer WG lebten, geworfen. Doch auf der Suche nach Spuren des Nadelbaums, da stießen die Polizisten, wie der Kollege schreibt, auch auf Bäumchen ganz anderer Art. Und das habe ich mit dem Titel schon gespoilert jetzt. Ja, denn in einem der 3 WG-Zimmer haben die Ermittler unter einem Hochbett eine Hanfplantage mit 63 Pflanzen entdeckt. Also ich finde, es muss ein sehr großes Hochbett gewesen sein, weil 63 Pflanzen sind jetzt doch nicht so wenig.
Also ich bin jetzt tatsächlich weder begnadeter Gärtner noch irgendwie begnadeter Haschraucher, deswegen habe ich da keine Praxiserfahrungen. Aber es wird jetzt mir etwas klarer an deiner ganzen Geschichte. Du hast nämlich zu Beginn gesagt, das hat sich am 10. Februar zugetragen.
Genau.
Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, erstens, warum gibt es in einer Studenten-WG überhaupt einen Weihnachtsbaum? Weil in der Regel, so wie ich das gerade zum Studentenleben, ist auch schon einige Zeit her, in Erinnerung habe, fährt man ja zu Weihnachten nach Hause, da stellt sich niemand einen Baum auf. Egal, die 3 Personen, Männer, Frauen, weiß man jetzt noch nicht, haben es ja offenbar doch gemacht. Und es muss ja ein fantastisch humides Klima dort gegeben haben, dass du es schaffst, den Weihnachtsbaum vom 23. Dezember bis zum 10. Februar so grün zu halten, dass du den überhaupt noch irgendwie rausschmeißt, dass da noch Nadeln drauf sind.
Naja, vielleicht war es fast nur mehr der Stamm.
Ah, das ist jetzt nicht hervorgegangen. Okay, ja, gut. Aber bitte weiter im Text. Ich unterbreche dich immer an den falschen Stellen, merke.
Nein, überhaupt kein Problem. Ja, wo war ich jetzt? 63 Pflanzen haben die entdeckt. Ja, und nicht nur das, auch getrocknetes Marihuana konnte dort sichergestellt werden. Zum Gesamtwert des Drogenfundes konnte die Polizei laut dem Artikel damals noch keine Angaben machen. Und der Student übrigens, der sich als Marihuana-Produzent versucht hat, war zum Zeitpunkt des Christbaumwurfs nicht in seinem Zimmer. Und der war eben weg. Er war nämlich gerade auf Skiurlaub, während die Polizei die Plantage unter seinem Bett aberntete. Ja, es gab Anzeigen sowohl für den Christbaumwerfer als auch für den Hanfzüchter.
Okay, ja, beeindruckend. Offenbar kann man ja auch mit so einem Business genug verdienen, um sich einen Winterurlaub zu leisten.
Anscheinend, ich meine, sei jetzt in den Raum gestellt, ob er das für den Eigengebrauch gemacht hat, ich weiß auch nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass bei manchen der Konsum entsprechend groß ist, aber zumindest wird er sich geschreckt haben, wie er da zurückgekommen ist aus dem Skiurlaub oder davon erfahren hat.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das alles für den Eigengebrauch sein kann, weil wenn du 63 Pflanzen für den Eigengebrauch rauchst, dann glaubst du an mehr als das Christkind.
Okay. Kommen wir wieder auf die andere Seite. Der Ping-Pong-Ball geht zurück nach Kärnten. Was ist der nächste Fall?
Bisschen eine traurigere Geschichte, ehrlicherweise. Und zwar etwas, wie es profan nämlich auch sein kann. Also die meisten von unseren Zuhörern Personen werden ja bereits die Weihnachtsfeiern hinter sich gehabt haben. Im Jahr 2007 gab es da allerdings ein bisschen eine traurige Angelegenheit in Kärntenort Feldkirchen. Dort wurde nämlich 2 Tage vor Heiligabend in einem Kleinbetrieb, da waren so rund 20 Personen, Weihnachten gefeiert. Der Chef hat einfach gesagt, so, heute in der Werkshalle, da müssen wir jetzt einmal nicht arbeiten, sondern feiern noch ein bisschen Weihnachten. Und da hat sich dann tatsächlich zugetragen, dass es halt einfach lustig geworden ist. Der Chef hat vergessen, seine Privatwohnung, die oberhalb der Werkshalle gelegen war, abzusperren. Und als dann irgendwie nicht mehr jede Person so ganz Herrin und Herr der Sinne war, ist jemand von den Mitarbeitern raufgegangen und hat oben zugegriffen. Und zwar bei der Brieftasche, wo rund 2000 Euro in Bargeld drinnen waren, sowie bei Kredit- und Bankomatkarten. Und damit man es richtig blöd machen kann, der Dieb ging dann offenbar auch noch mit der Beute einkaufen und hat dann auch noch sogenannte Weihnachtsgeschenke gekauft. Also muss man sagen, fairerweise zwei Tage vor Weihnachten, da kann man immer ein bisschen unter Druck stehen, dass man irgendwie was auf die Reihe kriegt. Aber das ist halt dann doch kein Tipp, dass man tatsächlich den Chef auch noch beklaut und dann das so patschert macht, dass man eh schon wenig später identifiziert wird.
Also ich kann mir vorstellen, dass da mehr dahinter steckt, als da jetzt irgendwie der Drang, sich da schnell zu bereichern. Ich glaube, das war noch richtig was Persönliches so zwischen Chef und Mitarbeiter, wo der dem so richtig ganz auswischen wollte.
Ja, aber es vielleicht dann doch, ohne dass jetzt das eine Verbrechen mehr würdigen will als das andere, ja, könnte sein und ist dann definitiv besser als den Chef in den Oberschenkel zu beißen, oder?
Ja, ich glaube, dem würden beide zustimmen. Gut.
Erzähl mir was anderes. Hast du auch so irgendwas, was unterhalb der Gürtellinie stattfindet und mit Weihnachten zu tun hat?
Lass mich kurz in meine Notizen schauen. Ah ja, also ich habe jetzt noch zwei Fälle, schon zeitlich sind wir eigentlich ganz gut dabei. Du hast bestimmt ein sehr gutes Verhältnis zu deinen Schwiegereltern.
Ja, tatsächlich.
Ja, das freut mich sehr zu hören, aber das ist nicht bei allen Familien so und gerade um die Weihnachtszeit, da sage ich mal, kommen manche Konflikte dann zutage oder ja, eskalieren vielleicht sogar. Und um diese Richtung geht auch der nächste Fall mit dem Titel Eigener Schwiegermutter 75.000 Euro gestohlen von Wilfried Rombold vom 19. Dezember 2006. Ja, und der Titel, der sagt eh schon recht viel. Ich zitiere jetzt einfach meine Kollegen. Die Sparbücher sind aufgelöst, 75.000 Euro weg. Geld, das eine 98-jährige Pensionistin aus dem Süden von Graz eigentlich unter ihren Angehörigen aufteilen wollte, weil, Zitat, ich selbst brauche ja nicht mehr viel. Jetzt steht die Seniorin mit leeren Händen da, weil ihre Schwiegertochter, 50, sowohl die Losungswörter für die Sparbücher als auch kurzfristig die Schlüssel für die Schließfächer anvertraut hat. Dabei war die 98-Jährige mit dem Ersparten äußerst vorsichtig umgegangen. Die Summe war auf 5 Sparbücher verteilt, alle mit Losungswörtern gesichert. Die Bücher bewahrte sie auf Anraten der Bank in einem Schließfach auf. Den Schlüssel dafür sperrte sie in einem separaten Bankfach ein. Damit die Angehörigen zu dem Geld kommen, falls ihr etwas zustößt, vertraute sie ihrer 50-jährigen Schwiegertochter, und jetzt kommen wir zu dem, die Losungswörter an. Die 2 Schlüssel für das Bankfach sollten aber ihre Nichten in Slowenien bekommen. Also wirklich schon ein sehr ausgeklügeltes Sicherheitssystem. Erinnert ein bisschen an diese Atomsprengkoffer, wo immer 2, 3 Leute gleichzeitig das bedienen müssen, dass man da aktiv werden kann.
Ja, hoffentlich, weil wenn Donald Trump das jetzt ab 6. Januar wieder selbst machen darf, ist das ja hochgefährlich und dann braucht man gar nicht über Delikt-Podcast reden.
Okay, ja, wir hoffen das Beste. Also, dass man diesen wir sehen, dieser Podcast hat die Tendenz, schnell ins Düstere zu gleiten. Aber gehen wir zu diesem Fall zurück. Offenbar hatte die Schwiegertochter einen dieser Schlüssel zuvor gegen einen falschen ausgetauscht und sich so selbst Zugang zu den Sparbüchern verschafft. Als die 98-Jährige vor wenigen Wochen Geld für Weihnachtsgeschenke beheben wollte, erlebte sie die böse Überraschung. Das Fach mit den Sparbüchern war ausgeräumt. Die rüstige Seniorin wandte sich daraufhin an einen Ermittler des Landeskriminalamts von der Diebstahlgruppe. Gemeinsam kamen sie der 50-Jährigen auf die Spur. So einfach war das nicht. Das Geldinstitut berief sich auf das Bankgeheimnis und gab keine Auskünfte, beklagte der Kriminalist die mangelnde Kooperation. In den Einvernahmen gab die Frau schließlich zu, die Sparbücher geplündert zu haben. Die 75.000 Euro dürfte sie für sich, ihre Kinder, aber auch für ihren Erotikclub verwendet haben. Sie hätte ja nur fragen müssen, wenn sie Geld gebraucht hätte, ist die 98-Jährige maßlos enttäuscht. Und kann es gar nicht mehr erwarten, ihre Schwiegertochter vor Gericht zu sehen. Du hast jetzt deine Augenbrauen gehoben beim Wort Erotikclub.
Ja, weil mir nicht klar war, ob sie dort Mitglied war oder Betreiberin und dort irgendwie finanzielle Abgänge vielleicht hat decken müssen und das Ganze eher wirtschaftliches Drama war. Ich probiere immer noch die positivste Lesart in deinen True Crime Fällen zu sehen und ich merke, ich scheitere daran.
Ja, diese Frage kann ich dir jetzt nicht beantworten, aber ich kann eine weitere stellen. die wir wahrscheinlich oder ganz sicher nicht beantworten können. Ich frage mich, was das für die Beziehung vom Sohn der 98-Jährigen bedeutet, nämlich zum Partner dieser Dame, was das mit der Dynamik einer Beziehung macht, wenn man die Schwiegermutter um 75.000 Euro erleichtert.
Ja, das könnte auch da irgendwie vielleicht Aufschluss darüber geben, wie er selber da in der Konstellation zu dieser Frau gestanden ist. Vielleicht war es ihm auch ganz recht und er hat es nicht selber tun müssen. Vielleicht war er irgendwie da auch der Spiritus Rector hinter dem ganzen Verbrechen dahinter. Also könnte ja alles sein, weil familiäre Dinge, gerade zu Weihnachten, weiß man ja auch, das ist zwar das Fest der Familie und das Fest der Liebe, aber in ganz vielen Fällen ist das ja auch dann etwas, wo einfach familiäre Bruchstellen noch einmal aufbrechen und da wirklich Untiefen irgendwie sichtbar werden. Also könnte ja auch eine komplett andere Lesart gewesen sein und wir hätten die ganze Familie nicht vor Gericht sein sollen, sondern eher in eine Familienaufstellung und dann wäre alles irgendwie viel harmonischer und viel schöner ausgegangen.
Ja, vielleicht leben sie ja jetzt wieder glücklich gemeinsam, alle zusammen.
Naja, im Anbetracht der Alter, des Alters dieser Frau und der, du hast, glaube ich, gesagt, 2006 hat das der Willi Rompold bereits verfasst in die Geschichte.
Also ja, das ist bald 20 Jahre alte Geschichte.
Ja, also das wäre dann mittlerweile die älteste Steirerin, die wir haben und die möchte ich jetzt nicht in Misskredit bringen, weil ich glaube, die hat so etwas nicht verdient. Wenn sie die älteste Steirerin ist, dann ist das längstens aus ihrem Lebenswerk getilgt. Mit über 110 Jahren hat man dann, ich glaube, was anderes zu tun.
Okay, und nachdem es jetzt schon wieder in Richtung Tod und Verderben geht, werde ich diesen Teil wahrscheinlich rausschneiden. Ja, von familiär schwierigen Verhältnissen geht es wieder zurück nach. Die Übergänge sind nicht so leicht. Was ist denn der nächste Fall?
Nein, wir könnten jetzt den Übergang machen von Tod und Verderben, kommen wir zur Vorstufe zum Koma.
Koma, sehr gut. Ja. Worum geht's in deiner knapp getitelten Geschichte Koma?
Die trägt gar nicht den Titel Koma, sondern Tragödien im Christbaum. Und ja, Sie haben richtig gehört, ich kenne mich halbwegs aus mit dem dritten und dem vierten Fall, aber mein Kollege Jochen Bendele, der ist Bundesdeutscher, der ist da definitiv eine Instanz in dieser ganzen Angelegenheit, der hat mal getitelt mit Tragödien im Christbaum. Es hat sich nämlich Folgendes zugetragen und das ist eigentlich kein Kriminalfall, sondern eher ein recht trauriger Fall, aber ich probiere ihn dann trotzdem mit einem gewissen Quantum an Humor, das dem Kollegen Bendele ja innewohnt, vorzutragen. Am 23. Dezember 2011 wurde gegen 2 Uhr nachts ein Mann tatsächlich in einem Weihnachtsbaum, würde ich jetzt mal sagen, festgestellt. Man hat ihn dort gesehen.
Ja.
Es war wiederum in Feldkirchen, offenbar ist dort ein Weihnachten auf ein bisschen ein größeres Thema. Der Mann ist auf 7 Meter Höhe raufgeklettert, wird das wahrscheinlich auch tatsächlich einigermaßen gut gekannt haben, denn er ist Baumpfleger vom Beruf gewesen oder ist es nach wie vor und war damals 23 Jahre alt. Warum er dort raufgeklettert ist, das hat man nie wirklich identifizieren können. Die Zeugen hinterher haben gesagt, Menschen hätten ihn provoziert, also seine Kumpalan, wie das Kollege Bendele geschrieben hat, hätten das gemacht und er sei auch so ein bisschen eine anstrengende Person gewesen, weil er Freunde immer mit Hey Deppert da begrüßt hat. Also ja, insgesamt vielleicht nicht die leichteste Konstellation, aber der Mann ist mal darauf geklettert, ist dann leider, als ihn die Polizei runterretten wollte, runtergefallen, weil ihn die Kräfte verlassen haben, ist dann mehrere Wochen im Koma gewesen, hat Hirnblutungen gehabt, aber dann das Gute an der Geschichte bis zu einem gewissen Grad, er hat sich wieder erholen können.
Und ich nehme an, er hat sehr viel gelernt aus dieser Erfahrung.
Naja, die Lernkurve, die ist doch tatsächlich eher mit einem Lineal gezogen und zwar 0 Grad, denn ein Jahr später, wiederum in der Nacht vom 22. auf 23. Dezember, hat die Polizei wieder diesen jungen Mann bei der Besteigung eines Baumes an eben der gleichen Stelle tatsächlich wieder identifiziert. Diesmal war es nicht 2 Uhr in der Nacht, sondern 4 Uhr in der Nacht. Er ist nicht auf 7 Metern gewesen, sondern auf 10 Metern oben. Mhm. Und dann wollte ihn die Polizei irgendwie animieren, runterzukommen. 2 Feuerleute sind dann auch nochmal mit der Drehleiter zu ihm hin, haben ihn irgendwie probiert, dann runterzuheben. Er hat sich insgesamt sehr uneinsichtig gezeigt. Und er ist der dritte Feuerwehrmann, konnte ihn dann mit Hilfe eines Krans dazu bewegen, diesmal vielleicht doch den geschmeidigeren Abgang vom Baum zu wählen. Der Mann ist dann eben auch, das ist der tragische Teil der Geschichte, in ein Zentrum für psychische Gesundheit eingeliefert worden, aber auch im Abgang hat er noch einmal geschimpft, ihr A-Bullen, und hat die Polizei bezichtigt. Vor einem Jahr wart ihr ja auch nicht da. Also da hat sich offenbar in einem ganzen Jahr lang etwas aufgestaut. ist nicht so, wie man sich Weihnachten eigentlich als Jahreszahl wünscht, weil da sollte man irgendwie vielleicht positive Erinnerungen haben, aber wenn man dann einmal diese Enttäuschung hat, dann hat dieser Mann offenbar dann auch ja in sich etwas arbeitend gehabt, wo er gedacht hat, da muss er noch was aufarbeiten. Kollege Bendele hat dann natürlich auch nochmal bei der Feuerwehr und bei der Polizei nachgefragt, ob die denn bereits so vorausschauend sind und für die Nacht 23. Dezember im Jahr 2013 auch wieder eine Wache vielleicht hinstellen würden zum Baum, um irgendwie Gröberes zu vermeiden. Die haben gesagt, nein, das werden sie jetzt ganz definitiv nicht machen.
Ja, er ist auch in Folge dann nie mehr in diesem Baum, auf diesem Baum, wie auch immer man das jetzt richtig sagt, soweit wir wissen, aufgetaucht.
Es gibt zumindest in unserem Archiv keine Aufzeichnungen darüber, aber wie gesagt, der Mann ist Baumpfleger. Ich glaube, die haben da schon einen tatsächlich sehr guten Blick darauf, wie man an einem Baum hochklettern kann. Also unterstelle ihm jetzt einfach mal in positiver Lesart wiederum, dass er andere Fähigkeiten hat, als unser eins auf einen Baum zu klettern. Also Apfelbaum im Herbst, der abgelaubt hat, das trauen wir zwar uns auch noch bis zu einem gewissen Grad zu. Aber
also ich glaube, ich würde auf einen Nadelbaum auch raufkommen. Ich will mich hier nicht überschätzen, aber
23. Dezember 2025, Feldkirchen, 2 Uhr in der Nacht.
Gut.
Ja, falls Sie diese Lesart des Kollegen Bendele übrigens schätzen, wir stellen Ihnen noch einen Link in die Shownotes rein, weil der Jochen Bendele war ja auch schon bei dir zu Gast.
Genau, ja, wir haben in einer Live-Show über eine Sargentführung gesprochen. Ein sehr spektakuläres Fall und er wirklich sehr humorvoll und spannend erzählt von Kollegen Jochen Bendele. Thomas, wir kommen wieder zurück in die Steiermark, zurück nach Graz. Und dieser Fall ist jetzt aus juristischer Sicht, sage ich einmal, der ernsteste. Der Protagonist hat dann 9 Jahre letztlich dafür bekommen. Der Titel lautet Bankräuber schlief im Auto ein. 9 Jahre Gefängnis vom 19. Dezember 2002 von Doris Pieringer, einer wirklich sehr tollen Kollegin, die leider inzwischen verstorben ist, aber eben ja die Gerichtsberichterstattung und Kriminalberichterstattung in, sage ich mal, österreichweit mitgeprägt hat. Ja, und sie hat auch diese Geschichte geschrieben. Beim dritten Bankraub wurde kroatischer Familienvater in Graz geschnappt. Immer vor Weihnachten wollte seine Frau mehr Geld haben. Ich bin schuldig, sagte der 34-jährige Bankräuber zu den Geschworenen im Straflandesgericht Graz. Ich bereue meine Taten zutiefst. Nahezu perfekt spricht der Kroate Deutsch. Seit Jahren arbeitet der Maschinentechniker in der Steiermark. Seine Familie, Frau und 2 Kinder leben in Kroatien und warten auf sein Geld. Schwerer Raub in 3 Fällen, lautet die Anklage. Im Dezember 2000 überfiel der Mann mit einer Gaspistole bewaffnet eine Raiffeisenbank in Graz. Er beutete rund 11.000 Euro und flüchtete unerkannt. Ein Jahr später dann, wieder kurz vor Weihnachten, hielt er einer Postangestellten die Waffe vors Gesicht. Das ist ein Überfall. Die Beute 5.100 Euro und wieder gelang die Flucht. Und heuer im September parkte er seinen PKW vor einer Filiale der Steiermärkischen in Graz, auf dem Nebensitz die Raubutensilien. Gesichtsmaske und geladene Gaspistole. Sie wollten auch diese Bank überfallen, stimmt das? Will Richter Wolfgang Wladowski wissen. Der Angeklagte nickt. Doch diesmal blieb es nur beim Wollen. Und ja, jetzt kommt der springende Punkt. Der Mann ist nämlich in diesem Auto eingeschlafen. Die Bank hatte nämlich gerade Mittagspause.
Da muss man einfach sagen, das ist ein wunderbares altes Bankdienstrecht, dass du diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Hilfe gekommen ist, weil früher mal gab es ja tatsächlich noch den Begriff des Bankbeamten, der Bankbeamtin, und die haben da einfach noch Mittagspause gehabt. Also muss man sagen, ist ein bisschen ein Fenster in der Vergangenheit, diese Geschichte, weil da gab es eben noch kein E-Banking, da gab es noch nicht diese Selbstbedienungsautomaten, sondern tatsächlich noch die guten alten Bankschalter, wo man hat hingehen können und einzahlen, auszahlen oder eben in diesem Fall unberechtigterweise eine Auszahlung zu verlangen.
Ja, aber des einen freut, des anderen leid. Ja, die Bank hatte eben Mittagspause und er musste deswegen warten, der verhinderte Räuber. Ja, und mit kräftigen Zügen aus einer Schnapsflasche trank er sich in dieser Zeit dann aber Mut, weiteren Mut für diesen Raub an. Und wahrscheinlich hat das dann auch eine Rolle dabei gespielt, dass er dann in dieser Zeit eingeschlafen ist. Passanten fiel indes dann nicht nur der Schlafende im Auto auf, sondern auch unterschiedliche Kennzeichen auf seinem Auto. Die Polizei wurde gerufen, der Kroate verhaftet, er war sofort geständig. Was jetzt nicht im Artikel steht, ist, ob er wirklich von der Polizei geweckt wurde. Und vor Gericht sagte er dann, meine Frau wollte immer mehr Geld haben. Mit der Beute wurde das Haus in Kroatien renoviert, sagte er. Die Geschworenen sprachen den Angeklagten schließlich des schweren Raubes schuldig, das damals zu dem Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels nicht rechtskräftige Urteil 9 Jahre Haft.
Da muss man ja tatsächlich sagen, das ist verhältnismäßig eine sehr hohe Strafe, aber ist natürlich dem wahrscheinlich geschuldet, dass es das eine Mal schon bis zu einem gewissen Grad die Versuchshandlung war, weil er ist ja vor der Bank gewesen, er hätte natürlich noch immer selbstständig den Rückzieher machen können, aber die beiden anderen Fälle sind ihm ja nachgewiesen worden, auch in diesem Fall. So gesehen sind 9 Jahre doch eine ordentliche Stange. Also ich gestehe jetzt in diesem Podcast, ich kenne selbst einen Bankräuber persönlich, beziehungsweise habe ihn gekannt, bevor er den Bankraub verursacht hat, beziehungsweise verübt hat. Das war im Jahr 2005. War ein Semi-Bekannter von mir, war dann auch mit seinem Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und hat sich, warum auch immer, gedacht, er könnte mit einem Bankraub da irgendwie etwas lösen, was in Anbetracht der Miese, die sein Unternehmen damals schon gebaut gehabt hat, komplette Illusion war. Aber leider Gottes muss man auch dazu sagen, Bankräuber sind vielleicht nicht immer die strategisch überlegenden Personen, die da strukturiert reingehen und sich businessplanmäßig überlegen, wie viel Geld brauche ich, wie kann ich es rausziehen. Es sind keine Affekthandlungen, würde ich jetzt einmal sagen, aber so wie in dem Fall, es sind eher einfach gestrickte Tatprotokolle, Tatvorsätze, die man da umsetzt, und entsprechend oft wurden ja Bankräuber in der Vergangenheit auch gefasst, also die großen Bankraublegenden. Das ist erst ganz, ganz selten geschehen, dass da jemand wirklich gut damit davongekommen ist. Also es gibt einen Buch über einen österreichischen Marathonläufer, der hat es dann immer geschafft, davon zu laufen als Bankräuber. Wenn wir es gegoogelt haben, stellen wir es Ihnen auch in die Shownotes rein, den Buchtipp dazu. Aber ansonsten ist ja Bankraub tatsächlich immer ein Gewerbe gewesen, das hat sich nicht wirklich gelohnt.
Und vor allem eins, das vielleicht gibt es da eine Parallele zum Erstarken des Internets, ja wirklich inzwischen nur mehr am Rande eine Rolle spielt. Darüber haben wir eh schon in 1-2 Folgen von Delikt gesprochen. Da sind wirklich die Fälle, die Fallzahlen in Österreich, auch in Deutschland oder weltweit wahrscheinlich auch massiv zurückgegangen. Und das ist jetzt wirklich eher ein Ausnahmedelikt und kommt auch nur mehr sehr selten vor. Wahrscheinlich, weil andere Arten des Betrugs lukrativer sind.
Ja, und da muss man auch sagen, so sehr man sonst vielleicht die Digitalisierung schelten mag oder so, immerhin bleibt da die Traumatisierung von den Schalterbeamtinnen und Schaltermitarbeiterinnen und Schaltermitarbeitern aus, weil okay, wenn etwas jetzt auf digitalem Gewege von einer Bank gestohlen wurde, ärgert man sich auch als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, die das Ganze dann aufarbeiten muss und hinterher klären muss. Aber immerhin, du wirst nicht mit einer Waffe bedroht, sei es auch eine Gaspistole. Du weißt ja in diesem Moment nicht, was da tatsächlich dir gegenüber gehalten wird. Und das ist schon eine Lebensangst, die viele Menschen, ich glaube, dies erfahren mussten, dann dauerhaft traumatisiert hat oder zumindest über einen sehr langen Zeitraum.
Ja, da gebe ich dir recht. Es macht sicher einen Unterschied und heute wird diese Art von Verbrechen wahrscheinlich zu einem Großteil durch irgendwelche Online-Scams oder Phishing-Attacken, bei denen man auf einer falschen Webseite dann seine Bankdaten eingibt, ersetzt und da so Konten leer räumt, was für viele auch einen Schicksalsschlag bedeutet. Aber eben diese Art des Traumas ist dann doch etwas anderes, wie die oft auch mit viel Scham verbundene Erfahrung, eben ja da online übers Ohr gehaut worden zu sein.
Ja, natürlich, aber wie gesagt, auch Bankräuber machen mittlerweile Homeoffice.
Ja, wir wissen nicht, ob das Motiv für einen Bankraub schon jemals war, dass man sich von der Beute dann einen Christbaum kaufen kann. Aber damit kommen wir zum letzten Teil unseres Podcasts, einem Service-Teil, würde ich jetzt sagen. Du bist, wir haben schon gesagt, Jurist und hast für uns jetzt eine Experteneinschätzung zu einem Thema, das hoffentlich keinen von euch jetzt beim Zuhören betrifft. Heute ist ja der 24., wenn ihr diese Folge am ersten Tag des Erscheinens hört. Und jeder, der das so will, hat wahrscheinlich bereits einen Christbaum zu Hause und aufgeputzt und muss ihn nicht irgendwo noch kaufen oder vielleicht auch auf illegalem Wege beschaffen.
Ja, weil das ist offenbar bei manchen Leuten noch immer gang und gäbe und deswegen haben wir Bernhard Fink, den Präsidenten der Kärntner Rechtsanwaltskammer, gefragt, was ist das eigentlich, wenn man einfach so in einen fremden Wald geht, eine Säge zu Händen hat, vielleicht auch eine größere Baumzange, weil ja, die können ja dann auch irgendwie dabei hilflich sein, einen Baum zu entwenden. Und tatsächlich ist das dann, der Straftatbestand des Diebstahls ist dann verwirklicht. Und da kommt es jetzt schon drauf an, das ist eine Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten, die da als Sanktion droht, oder eben eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen. Allerdings, wenn ein Baum weniger als 100 Euro wert ist, und ich fürchte jetzt, wenn jetzt den Christbaumverkäuferinnen und Verkäufern ihr Geschäft schlecht reden, aber 100 Euro für einen Baum, das zahlt man dann in der Regel nicht so häufig oder so, da ist dann die Sanktion ein bisschen geringer angesetzt, bis zu 1 Monat Haft oder 60 Tagessätze, aber schlicht und ergreifend, der Diebstahl bleibt nach wie vor erfüllt. Wie man sich dann noch irgendwie rausreden kann, ist die tätige Reue, wenn man also den Schaden wieder gut macht und den Christbaum bezahlt, bevor die Polizei oder die Staatsanwaltschaft von der Tat erfährt, dann kann man dann irgendwann freigehen. Wobei das ist natürlich schon eine Frage, wie bemisst dann die Bäuerin der Bauer, dem der Stamm ursprünglich gehört hat, also in dessen Wald der Baum verwurzelt war, dann tatsächlich den Schaden. Ist das dann rein der Christbaum oder musst du dann noch wieder Aufforstung und dergleichen mehr mit einberechnen? Also da sollte man, wenn man schon unbedingt glaubt, man muss lässig sein und irgendeinen fremden Wald den Baumschlägern geht, da sollte man wirklich großzügig sein, um diesen Tatbestand der tätigen Reue zu erfüllen. Deswegen auch hier dieser grundsätzliche, würde ich jetzt mal sagen, Rat fürs Leben. Verbrechen lohnt sich nicht wirklich, weil ein Baum aus einem fremden Wald zu schneiden ist definitiv teurer und aufwendiger, als das dann irgendwie selbst noch jetzt mal beim Baumarkt, beim Supermarkt oder irgendwo am Christbaummarkt zu kaufen.
Also entweder vorher nachfragen beim betreffenden Besitzer oder halt einen kaufen oder keinen aufstellen. Ist mir eigentlich ganz egal.
Ja, und wie wir vorhin schon gehört haben, die Entsorgung kann ja dann auch wieder hinterher zu Problemen führen, wenn man es rauswirft, unten ein sehr, sehr teures SUV-Modell steht und der Eigentümer sich dann einfach so sehr ärgert, dass er ihnen die Haschplantage ausheben lässt. Also
okay, wir nehmen aus dieser Deliktfolge, aus dieser weihnachtlichen Deliktfolge mit haben wir noch was?
Ja, natürlich, wir haben das größte Verbrechen der Weihnacht noch immer nicht besprochen.
Und das wäre?
Vor 40 Jahren wurde das erste Mal Last Christmas gespielt.
Okay, besser kann man eine Folge nicht beenden.
Ja, das wird zumindest der Einstieg sein bei Maurer und Schick in dieser Episode, die Sie jetzt hören können. Was es sonst noch gibt, kann ich Ihnen jetzt noch nicht versprechen, aber es wird auch ein bisschen weihnachtlich werden.
Sehr gut, ich freue mich drauf. Danke, Thomas Schick. Auch euch vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und hoffen, wir hören uns bald wieder.